Was das nun in der Migrationspolitik bedeutet, das konnte man heute einmal mehr im Bundestag erleben. Die Nachrichten mit Jürgen Buch.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Es zeige eben, was politisch möglich war, meint die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verteidigt den Plan im Bundestag. Der Schritt wirke auch indirekt, weil damit ein Anreiz wegfalle, nach Deutschland zu kommen.
In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben aber Medienberichten widersprochen, wonach der Jugendliche einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben soll. Dafür gebe es keine Hinweise. Dementiert wurde auch, dass der Junge in Gewahrsam sei. Er habe sich selbst bei der Polizei gemeldet. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
In der vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt in dieser Stunde der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und andere Vorstellungen von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Matthias Wetzel, RBB 24.
Auf dem Platz finden Besucher auch Stände mit Kunsthandwerk, Getränken und Essen aus vielen Ländern. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr erstmals in Friedrichshain statt und nicht in Kreuzberg und Neukölln. Grund sind Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße. Die Strecke führt jetzt über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee. Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls wies die Co-Leiterin des Karnevals Seifert im RBB 24 Inforadio zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden habe, das sei ein besonderes Anliegen. Dafür wollten sich auch mindestens 40 freiwillige Helfer am Tag nach der Parade an einer Aufräumaktion beteiligen.
Wer über das Pfingstwochenende verreist, muss sich auf Staus auf den Straßen und auf volle Züge einstellen. Laut der Autobahn GmbH des Bundes dürfte es vor allem auf dem westlichen Berliner Ring und Teilen des südlichen Rings Behinderungen geben. Auf den betreffenden Abschnitten der A10 wird gebaut. Auch auf der A11 Richtung Ostsee und der A12 Richtung Polen ist mit mehr Verkehr zu rechnen. Dort könnten geplante Polizeikontrollen die Reisenden zusätzlich ausbremsen, hieß es. Auch in den Zügen dürfte es voller werden. Für den Fernverkehr meldet die Deutsche Bahn eine größere Auslastung als vor einem Jahr. Sie rät, Plätze zu reservieren. In Berlin und Brandenburg ist auch noch der Dienstag schulfrei. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es wechselnd bewölkt mit Sonne. Im Südwesten gibt es einige Schauer oder Gewitter, starkböiger Südwestwind. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 23 und in Marzahn 21 Grad, in Frankfurt Oder 17 und in Welzow 22 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis höchstens 24 Grad. Auch am Sonntag wechselhaft, dabei wird es etwas kühler. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Während gestern die Runde mit dem deutschen Kanzler im Oval Office lief, unfallfrei, wie man hinterher wusste, begann doch gleichzeitig die Fehde zwischen Donald Trump und Elon Musk via Social Media zu eskalieren, also in aller Öffentlichkeit. Mittlerweile heißt es, beide hätten verbal abgerüstet, es soll ein Friedensgespräch geben. Aber es wurde ein Haufen dreckiger Wäsche gewaschen und den schauen wir uns mal genauer an mit Nina Barth in Washington, unsere Korrespondentin. Nina, Musk hat behauptet, Trumps Name findet sich in den Unterlagen zum Fall des Sexualstraftäters Epstein. Das sei der wahre Grund, warum diese Unterlagen noch nicht veröffentlicht wurden. Was ist dran an dieser Behauptung?
Also wir wissen nicht, was Elon Musk da tatsächlich weiß, was er für Informationen hat. Aber dass der Name Donald Trump im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um Epstein aufgetaucht ist, das ist gar nicht neu, das ist bekannt. Trump ist aber kein Fehlverhalten vorgeworfen worden. Und was Elon Musk da jetzt weiß oder was er für Informationen eventuell zurückhält, das hat er eben nicht gesagt.
Elon Musk hat dann in einem weiteren Post die Republikaner im Kongress aufgefordert, sich im Streit um das Steuergesetz, dass er so einen Wirbel aufwirbelte, Staub aufwirbelte, so rum, dass sie sich auf seine Seite stellen sollen. Welche Rolle spielt das Steuergesetz bei der Entfremdung der beiden?
Das ist der Auslöser. Dieses Steuergesetz, das will Trump durchbringen. Er nennt es the big beautiful bill, das große wundervolle Gesetz. Und da geht es um eine riesige Steuer- und Ausgabenreform. So will Donald Trump seine Wahlversprechen umsetzen. Aber dieses Gesetz würde auch bedeuten, dass die Staatsverschuldung um Billionen Dollar erhöht wird. Und Elon Musk behauptet, dass er sich eben Sorgen macht wegen dieser steigenden Staatsschulden. Aber ihn dürfte natürlich auch ziemlich stören, dass Donald Trump zum Beispiel auch die Subventionen für E-Autos streichen will. Das würde natürlich Elon Musk treffen mit Tesla, mit seinem Unternehmen Tesla. Und Anfang der Woche hat Elon Musk das Gesetz dann als ekelhafte Abscheulichkeit bezeichnet.
Gut, aber was war es dann an Trumps Äußerung, was ihn dann gestern noch mal dermaßen auf die Palme gebracht hat?
Also nachdem Elon Musk gesagt hat, ekelhafte Abscheulichkeit, hat sich Donald Trump gar nicht öffentlich geäußert. Aber als er dann gestern eben im Oval Office saß mit Bundeskanzler Friedrich Merz, da ist er von Journalisten darauf angesprochen worden, auf diese Kritik von Elon Musk. Und da hat er dann gesagt, ich habe Elon sehr viel geholfen, ich bin sehr enttäuscht von ihm. Und er hat auch gesagt, dass Musk die Hintergründe dieses Gesetzes besser als fast jeder andere gekannt hat. Und plötzlich hat er ein Problem, hat Trump gesagt. Und da hat dann Elon Musk noch während dieses Meeting im Oval Office lief zwischen dem Bundeskanzler und dem US-Präsidenten, hat Elon Musk auf X geantwortet und hat geschrieben, das stimmt nicht, dass er gar keine Gelegenheit gehabt hat, diesen Gesetzentwurf zu lesen. Und dann hat er noch nachgelegt und hat geschrieben, ohne mich hätte Donald Trump die Wahl verloren. Und dann hat sich das immer weiter hochgeschaukelt.
Nun heißt es, sie rüsten wieder verbal ab. Es gibt Friedensgespräche. Also ist damit sozusagen die Gefahr vorbei? Also oder was? Wie könnte Elon Musk Trump das Leben noch richtig schwer machen?
Es scheint im Moment nicht so, als ob es Gespräche gibt. Es war zuerst, hatte das Magazin Politico berichtet, dass die Mitarbeiter im Weißen Haus daran arbeiten, dass die beiden heute miteinander telefonieren sollen. Und heute Morgen hier Washington-Zeit, also um die Mittagszeit in Deutschland, hat ABC News mit Donald Trump gesprochen kurz. Und da hat Donald Trump gesagt, dass er kein Interesse im Moment hat, mit Elon Musk zu sprechen. Also dieses Gespräch, ob es stattfindet, wann es stattfindet, wissen wir nicht. Es sieht im Moment eben nicht danach aus, als ob das ziemlich schnell passiert. Was passieren kann, ist, beide haben was zu verlieren. Der eine, der reichste Mann der Welt, der andere, der mächtigste Mann der Welt. Da ist natürlich, da steht schon viel auf dem Spiel für beide. Zum Beispiel hat Elon Musk Donald Trump natürlich massiv finanziell unterstützt im Präsidentschaftswahlkampf und das darf man auch nicht vergessen, Elon Musk hat Donald Trump natürlich auch Stimmen beschert. Die ganzen Elon Musk-Anhänger, und davon gibt es viele, die haben dann eben für Donald Trump gestimmt. Wenn die wegfallen, dann kann das den Republikanern tatsächlich schaden. Und auf der anderen Seite Elon Musk, der hat natürlich finanziell viel zu verlieren. Er hat viele Staatsaufträge und gestern haben wir gesehen, die
Ja, da sind wir leider wieder mit unserer Leitung am Ende. Tut mir leid, diese technische Fauxpas. 16.10 Uhr haben wir es jetzt. Sie hören RBB 24 Inforadio und das war Nina Barth, unsere Korrespondentin aus Washington. So, jetzt machen wir mal einen großen Sprung vom politischen Parkett in Washington zum Tag des Gartens im Stadtpark Lichtenberg in Berlin. Da wird morgen gefeiert. Es wird auf die Bedeutung der Gärten, insbesondere der Kleingärten, hingewiesen. Unsere Reporterin Annette Miersch hat die Vorbereitungen beobachtet und sagt, wie es vorangeht.
Ja, super geht's voran mit 7 Meilenstiefeln. Wir sind im Park. Der duftet noch vom Regen. Ein kleiner Teich, große alte Linden um uns herum. Und um uns herum fährt auch der Gabelstapler, der hier rechts die Bierfässer vom großen LKW ablädt. Und links, da sehen wir Blumentöpfe und Pflanzen. Die kommen wahrscheinlich als Dekoration hier heute an. Bei mir ist Marion Quart von den Berliner Gartenfreunden. Frau Quart, was liegt denn heute noch alles an?
Heute liegt noch an, dass hier eine große Bühne aufgebaut wird. Hier gibt es ein schönes Musikprogramm, kulturell breit gefächert morgen. Und morgen müssen die Berliner Gartenfreunde über 30 Stände, Marktstände aufbauen und bespielen für alle Berlinerinnen und Berliner. Hier wird sich das Berliner Kleingartenwesen präsentieren mit ökologischen und klimatischen Projekten und. Und das ist noch viel Arbeit.
Sie haben den Park ja dafür in Erlebnisbereiche eingeteilt. Und einer, der ist hier direkt vor uns. Ja. Dafür müssen wir mal beide einen großen Schritt machen. Sie zuerst. Und jetzt, Hanse, danke für die Hilfe. Und jetzt ich. Wir sind jetzt auf einem Podest, einer Art Bühne. Und das ist der Rosengarten. Und hier ist Christian Jüttner. Herr Jüttner, Sie sind von der Eventfirma Hauptstadtkultur verantwortlich für alles hier, habe ich gelernt. Ja,
genau.
Und hier sehen wir vor uns fleißige junge Männer, die ja was eigentlich da auf die Erde werfen.
Also erstmal fleißige junge Männer und junge Damen. Rindenmulch, wir machen hier unsere Gartenausstellung. Das heißt, hier ist ja normalerweise alles etwas grau auf dieser Empore und da machen wir jetzt unsere Gartenausstellung. Das heißt, wir haben Rollrasen mit dabei, Rindenmulch, viele verschiedene Blumen, Wasserspiel und was man alles so auch im Garten in der Laube hat. Das heißt, einen Kinderbereich, einen Loungebereich, eine Feuerschale und alles das bauen wir hier gerade auf. Außerdem diese schönen Zelte, die Sie hier sehen, das sind nachher die von unserem Gastgeber, nämlich vom Bezirksverband Lichtenberg.
Und ich sehe hier einiges an Anschauungsmaterial. Also das wird hier morgen auch ganz schön praktisch zugehen. Das lässt mein Kleingärtnerherz höher schlagen. Was ist das, Frau Quart?
Das ist ein Hochbeet, ein Modell für ein Hochbeet, was man bepflanzen kann. Das wird auch noch passieren. Wir werden unterstützt von den Spätschen Baumschulen und auch von der Firma Hornbach. Das ist ganz toll.
Ja, von 12 bis 22 Uhr gibt es dann morgen hier ein buntes Programm im ganzen Park. Welche Highlights haben wir auf der Bühne?
2 Gruppen kommen von der Schostakowitsch Musikschule Lichtenberg. Das Percussion Ensemble, der 3. Trommelstock wird für uns spielen. Außerdem das Hanoi Ensemble. Lichtenberg hat eine große vietnamesische Community. Da werden wir also traditionelle und moderne Stücke auf modernen und traditionellen vietnamesischen Instrumenten sehen und hören können. Das ist toll.
Und die Bezirksverbände der Kleingärtner, die werden sich ja hier morgen auch präsentieren mit verschiedenen Ständen, mit Informationen, mit Mitmachaktionen. Was können wir denn alles erfahren und entdecken?
Erfahren können wir zum Beispiel alles übers Gärtnern, was man schon immer wissen wollte. Kinder können ja Pflanzen topfen und auch Pflanzen pikieren, also kleine Keimlinge auseinandernehmen, damit die Platz haben im Topf. Sie können Quizze machen über Vögel erkennen, Vogelstimmen erkennen. Sie können Ohrenkneifer-Hotels bauen. Das macht die Deutsche Schreiberjugend bei uns. Und ja, vieles mehr.
Das Ganze hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Die Berliner Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, die wollen so zeigen, was sie alles für das Berliner Stadtgrün tun. Aber ob nun mit oder ohne Interesse am Kleingärtnern, Spaß können hier morgen alle haben.
Ja, morgen großes Kleingärtnerfest im Stadtpark Lichtenberg. Alle Berlinerinnen und Berliner sind eingeladen von 12 bis 22 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Halbfinaltag bei den French Open, der Tennisspieler in Paris, ohne deutsche Beteiligung, dafür aber mit Guido Ringel. Guido, das erste Match hat begonnen, wie sieht's aus?
Lorenzo Musetti, und das ist die große Überraschung, ist jetzt noch nicht der Sieger, aber auf einem guten Weg dahin. Der spielt hier einfach schlicht und ergreifend besser als Carlos Alcaraz. Das hat keiner vermuten können, weil Alcaraz, der Titelverteidiger hier in den Runden zuvor, richtig gut drauf war. Vielleicht sich im Vergleich zum letzten Jahr sogar noch mal verbessert gezeigt hat. Aber Musetti hat sich den ersten Satz geholt. Alcaraz heute mit vielen Fehlern. Für ihn ungewöhnlich viele Fehler. Er kann deswegen sein druckvolles und wuchtiges Spiel nicht so aufziehen. Im zweiten Durchgang ausgeglichen. Aber wie gesagt, Lorenzo mit Musetti mit dem Vorteil, den ersten Satz sich geholt zu haben.
Später dann noch der Weltranglistenerste, Jannik Sinner gegen Novak Djokovic. Welche Erwartungen hast du an diese Begegnung?
Tja, das ist wirklich das Match, was sich niemand besser hätte vorstellen können. So eine Art Generationenvergleich ja auch. Sinner als Nummer 1 der Welt, 23 Jahre. Und Djokovic, der erfolgreichste Spieler der Geschichte, 38 Jahre, hat sich in diesen Tagen von Paris nochmal so gut gezeigt wie einst. Die Saison ist bisher, ich will nicht sagen, an ihm vorbeigelaufen, aber da war er nicht so topfit und nicht so erfolgreich. Aber jetzt hier, wo es drauf ankommt, zeigt er wieder die Muskeln. Und das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Aufgrund der Leistung beider würde ich sagen, bislang hier in diesem Turnier, Sinner hat Vorteile. Aber was heißt das schon in einem Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers? Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Also hochklassiges Tennis auf jeden Fall.
Ja, das ohne deutsche Beteiligung, aber einen deutschen Sieger wird es definitiv in Paris geben. Das Junioren-Endspiel wird zu einem deutschen Duell. Was passiert da gerade im Nachwuchsbereich?
Tja, das ist das Erfreuliche aus deutscher Sicht, dass zwar bei den Senioren sozusagen, beim wichtigeren Part eines Grand-Slam-Turniers kein Deutscher mehr dabei ist, aber wenn man dann eben aus der DTB-Brille, Deutscher Tennisbund, in die Zukunft schaut, schon zumindest bei den Jungs gibt's Lichtblicke. Einige sogar. Bei den Frauen ist es weiter eher, na sagen wir mal, schwierig bis betrüblich. Aber jetzt haben hier Max Schönhaus und Nils McDonald das Finale erreicht. Das wird hier morgen ausgetragen. Also zwei deutsche 17-Jährige. Und das ist ein Zeichen dafür, denn das sind nicht die einzigen beiden Namen, die man nennen muss in diesem Bereich, in diesem Alterssegment. Da kommt noch mehr. Und die beiden stehen also morgen im Endspiel. Es wird einen deutschen Sieger geben. Beide haben hier in der Woche von Paris richtig gut aufgeschlagen und ich habe mir das Match von McDonald vorhin mal angeguckt. Das ist schon echt gutes Tennis und der Mann ist 17. Das ist verheißungsvoll. Die beiden können, wenn alles gut läuft, eine Profikarriere ins Visier nehmen.
Vielen Dank. Das war Guido Ringel live von den French Open.
Werbung. Dum, dum, dee, da, da, da. Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte. Dum, dum, dee, da, da, da.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Morgen, schauen wir schon mal auf morgen, haben wir Wolken, etwas Sonne, zunächst noch vereinzelt bis zum Nachmittag, dann aber wieder deutlich mehr Schauer und örtliche Gewitter und das Ganze bei 20 bis 24 Grad, also ähnliche Werte wie heute.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Josephine Krutzmacher.
Staus und Verzögerungen ab 15 Minuten auf der westlichen A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Liest. In Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 20 Minuten. Auf der östlichen A10 in beiden Richtungen zwischen Rüdersdorf und Dreieck Spreeau jeweils 15 Minuten. Vorsicht auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau zwischen Königs Wusterhausen und Niederlehme liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Außerdem ist die linke Spur blockiert. Die B96 ist zwischen Klinike Nordbahn und Hohenneuendorf in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Stau ab bei der Umfahrung über Schönfließ. Zum Stadtverkehr Berlin auf der A100 stockt es Richtung Wedding. Abwechsstraße aktuell 20 Minuten plus. Auf der A113 sind es stadtauswärts bis Schönefeld Nord 10 Minuten. Staupunkte in der Innenstadt sind rund um Hallisches Tor und Blücher Platz wegen des Karnevals der Kulturen. Außerdem Elsenbrücke, Rennbahnstraße, Karl-Marx-Straße und Rudolf-Rühl-Allee sowie bei den Umfahrungen der gesperrten Wollangstraße. Staus stadtauswärts gibt's auf Prenzlauer Promenade, Fürstenwalder Damm, Malchower und Falkenseer Chaussee. Und Vorsicht auf der A15 Richtung Dreieck Spreewald zwischen Fetschau und Boblitz liegt ein Fahrrad auf der Fahrbahn.
Es wird 16.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. In dieser Woche gab es genug Anlass für Diskussionen über das, was die Bundesregierung unter Führung der Union in der Asyl- und Migrationspolitik macht, angefangen vom Urteil gegen die Zurückweisungen an den Grenzen und heute im Bundestag wieder eine heftige Debatte. Die Nachrichten dazu mit Josefine Krützmacher.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass nur einer nach Deutschland es schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Er liegt gerade bei 12,82 Euro pro Stunde. Die beiden Parteien haben getrennte Anträge dazu eingebracht. Aus dem Hauptstadtstudio Tim Aßmann.
Ein zu niedriger Mindestlohn vertiefe Gräben im Land, so die Position der Grünen. Für die Linke ist der Mindestlohn in seiner jetzigen Form ein Armutslohn. Aus Sicht der AfD wäre eine Erhöhung auf 15 Euro völlig überzogen und wirtschaftlich desaströs. Die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro für notwendig, ist aber gegen eine Einflussnahme des Gesetzgebers. Auch CDU und CSU lehnen politische Vorgaben ab. Die Regierungskoalition aus Union und Sozialdemokraten will die Entscheidung über die Höhe weiterhin der unabhängigen Mindestlohnkommission überlassen. Sie ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt und stand in der Vergangenheit in der Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, einen zu niedrigen Satz beschlossen zu haben. Die Kommission hat angekündigt, sich künftig am durchschnittlichen Bruttolohn zu orientieren.
Die Bundesagentur für Arbeit rechnet durch die US-Handelspolitik mit deutlichen Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Laut Behördenchefin Nahles könnten durch die Zölle binnen eines Jahres 90.000 Jobs verloren gehen. Das Problem sei der Mangel an Planbarkeit, sagte Nahles der Süddeutschen Zeitung. Das hindere Unternehmen daran, Investitionen zu tätigen und Menschen einzustellen. US-Präsident Trump hat auf fast alle Importe Zölle in Höhe von 10% verhängt. Auf Autos werden 25% aufgeschlagen, auf Stahl und Aluminium seit kurzem 50%. Russland stellt die jüngsten schweren Drohnenangriffe auf die Ukraine als Vergeltung dar. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, die Attacken seien die Antwort auf, so wörtlich, terroristische Akte des Kiewer Regimes. Auf diese Mitteilung verwies auch Kreml-Sprecher Peskow. Der Ukraine war vor einigen Tagen ein Angriff auf russische Langstreckenbomber gelungen, die tausende Kilometer von der Grenze entfernt stationiert waren. Außerdem wurden Sabotageakte auf Eisenbahn- und Autobahnbrücken verübt. Russland hat in der vergangenen Nacht die Ukraine mit mehr als 450 Drohnen und Raketen angegriffen. In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Aus Köln, Jochen Hilgers.
Der 14-Jährige soll zunächst auf seinem TikTok-Profil Videos und einen Beitrag mit Bezügen zum IS veröffentlicht haben. Auch auf anderen Kanälen soll er aktiv gewesen sein, heißt es, inklusive eines Treueschwurs für den IS. Entgegen anderslautender Berichte ist er nicht im Gewahrsam der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Köln widersprach Berichten energisch, wonach der Schüler angeblich einen Anschlag auf einen Kölner Weihnachtsmarkt geplant hatte. Der 14-Jährige hatte sich freiwillig zur Polizei begeben.
Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt gerade der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Performances von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen viele Stände mit Kunsthandwerk, Essen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Die Co-Leiterin des Karnevals, Seifert, wies im RBB 24 in Inforadio Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden habe. Unter anderem sei ein Clean-Up-Day mit 40 freiwilligen Helfern geplant, so Seifert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend mal heiter, mal wolkig mit einigen Schauern. Es ist sehr windig. Aktuell in Berlin, Spandau Eiskeller 23, in Marzahn 20 Grad, in Wittstock-Dosse 17 und in Guteborn 24 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag mitunter kräftige Schauer bei 20 bis 24 Grad. Die Zeit 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Vor zwei Wochen soll ein 13-jähriger Junge an einer Schule in Spandau seinen Mitschüler mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. In Deutschland sind Kinder unter 14 Jahren nicht strafmündig, der 13-Jährige also auch nicht. Die Polizei ermittelt weiter in diesem Fall. Das tatverdächtige Kind wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und von den Eltern, so hört man, sagt die Polizei, dass sie kooperativ sind. Die AfD will, dass die Altersgrenze für die Strafmündigkeit auf 12 Jahre abgesenkt wird von 14. Die AfD-Fraktion hat einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Und darüber habe ich mit dem Berliner Kriminologen Claudius Oder von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin gesprochen. Er ist gegen das Absenken der Altersgrenze und erklärt im Gespräch, warum.
Also ich muss erstmal auf Ihren Fall kurz eingehen. Ja, das ist richtig. Kinder können extrem grausam sein. Und es ist auch nachvollziehbar, dass man andere vor diesen grausamen Kindern schützen muss. Und vor allen Dingen, das möchte ich betonen, muss man auch Kinder vor sich selbst schützen. Aber diese seltenen Taten, die kann ich nicht dadurch aus der Welt schaffen, indem ich die Strafmündigkeitsgrenze absenke. Denn es gibt ja hinreichend Möglichkeiten, um auf diese Kinder, die wirklich exzeptionell grausam sind und Dinge tun, die sie gar nicht abschätzen können, der Konsequenz einzusteigen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, sie im Extremfall geschlossen unterzubringen. Ich kann auch die Erziehungsrechte der Eltern einschränken. Und es gibt eine Vielzahl von Hilfen zur Erziehung, Hilfe für die Familie, die das System Familie stärken, dann auch die Erziehungsfähigkeit unterstützen. Und das ist der Rahmen, in dem Kinder eigentlich lernen und lernen müssen, Regeln, Normen, Gesetze zu verstehen und einzuhalten.
Nun möchte die AfD Kinder auch unter 12 Jahren, die durch Gewalttaten aufgefallen sind, schneller aus der Familie nehmen können. Also dass dann die Staatsanwaltschaft beim Familiengericht beantragen kann, dass es eine freiheitsentziehende Unterbringung dieser Kinder gibt. Die Polizei sollte auch Kinder, für die das dann geplant ist, vorläufig festnehmen dürfen. Und die AfD sagt dann, häufig sind es die Eltern von delinquenten Kindern, die Hilfen der Jugendämter ablehnen und ihren Kindern die dringend erforderliche Behandlung damit auch ablehnen. Ja? Zitat Ende. Stimmt das so?
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe die sogenannten Intensivtäter untersucht, die es in Berlin gab. Das war wirklich auch besorgniserregend und habe auch mit Eltern gesprochen, habe die Fälle angeschaut. Und in der Regel sind die Eltern tatsächlich sehr, sehr dankbar für Unterstützung, für Hilfeleistungen. Also es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass Eltern so ignorant sind, dass sie nicht Unterstützung annehmen, die eigentlich dazu beiträgt, das zu erreichen, was sie möchten, nämlich glückliche, gesunde, produktive Kinder in die Welt zu bringen.
Nun gibt es aber auch Familien, wo das anders läuft. Wir haben Verwahrlosung zum Beispiel oder wir haben auch Eltern, die schlichtweg überfordert sind. Aber sind das die Familien, aus denen dann Kinder kommen, die zu Gewalttaten neigen?
Sicherlich auch, wenn nicht nur. Es kommen auch Kinder aus relativ normalen, geordneten Familien, die in bestimmten Situationen Gewalttaten verüben. Aber auch für Kinder, in deren sozialen Umfeld die Eltern nicht mehr die Aufgaben abdecken können, die eigentlich ihnen zugedacht sind, gibt es ja eine Vielzahl von Maßnahmen. Das heißt, wir haben Jugendämter, wir haben auch Kontrollen von Familien, wir haben auch Schulen, Kindergärten, die Alarm geben, wenn der Entwicklung in eine falsche Richtung läuft. Insofern sehe ich für solche Maßnahmen gar keinen Bedarf. Das ist aus meiner Sicht wirklich sehr populistisch und auch nicht zu Ende gedacht. Also in der Hoffnung, wenn man Kinder früher härter straft, wird es eine positive Entwicklung geben. Das ist wirklich fern der Realität.
Was sind denn die Erfahrungen aus Ländern, in denen Kinder unter 14 Jahren strafmündig sind?
Das sind im Prinzip folgende. Man nimmt dann Kinder in eine geschlossene Einrichtung und weiß nicht so recht, was man eigentlich mit ihnen anfangen soll. Also stellen Sie sich vor, ein 13-Jähriger ist 10 Stunden am Tag in irgendeiner Zelle eingesperrt. Wo soll denn da ein Reflexionsprozess, ein Lernprozess stattfinden? Das ist im Prinzip ein Abschneiden von Leben, Lebenserfahrung. Es gibt da wirklich, sagen, eine Möglichkeit, Kinder festzusetzen. In England ist das so, aber dann kommt die Frage, was tun wir eigentlich mit diesen Kindern? Wenn Polizei, wenn Amt interveniert, muss in der Intervention auch eine Maßnahme folgen. Und die Maßnahmen müssen natürlich auch altersentwicklungsentsprechend sein. Man weiß, dass eben ein Kind, das 9 oder 10 Jahre ist, aufgrund von seiner Entwicklung noch gar nicht in der Lage ist, die Konsequenzen seines Tuns voll abzuschätzen. Das ist in bestimmten Situationen voll Wut, voll Hass. Das kennen wir von unseren eigenen Kindern. Und es kann sich nicht kontrollieren. Die Fähigkeit, sich zu kontrollieren, die Fähigkeit, vorauszuschauen, zu überlegen, was bedeutet das für andere, für mich, die entwickelt sich eigentlich bis in das 3. Lebensjahrzehnt hinein. Dann ist erst jemand wirklich moralisch voll ausentwickelt, auch in der Lage, Regeln auf sich zu beziehen, in sein eigenes Tun flexibel einzubauen. Und alles das bedarf der Interaktion mit anderen, der Bestätigung, auch der sozialen Ablehnung, wenn das nicht geglückt ist. Und das kann ich eigentlich nur in sozialen Umfeldern unterstützen, aber nicht in Institutionen, die mit Zwang, die mit Isolation arbeiten.
Die AfD begründet ja jetzt ihren Gesetzentwurf damit, dass die Zahl der Kinder als tatverdächtige Gewalttäter 2024 einen erneuten Höchststand erreicht habe. Also dass es da einen großen Anstieg der Zahlen gegeben habe im Vergleich auch zu 10 Jahren davor. Welche Entwicklung sehen Sie da bei der Kriminalität der unter 14-Jährigen?
Gut, da muss man erstmal fragen, was fasse ich unter Gewaltkriminalität? Mit diesem Begriff suggeriert, dass jemand absichtlich, auch in böser Absicht, anderen Personen körperlichen Schaden zufügt. Aber das ist ganz, ganz selten die Realität bei Kindern. Kinder schlagen sich, ja, das ist richtig. Kinder brüllen sich an, Kinder bewerfen sich. Aber nicht deshalb, weil sie vorhaben, anderes Kind zu verletzen, sondern weil sie ihre Affekte, ihre Emotionen in der Situation nicht im Griff haben. Und aus dem Grund finde ich es fahrlässig, auch irreführend, von Gewaltkriminalität zu sprechen. Das sind Taten, die Kinder aufgrund ihres Entwicklungsstandes in der Situation begehen. Und man muss nicht mit Strafe darauf reagieren. Strafe heißt ja, dass ich gezielt Übles zufüge, sondern reagieren mit Unterstützung, die dazu beitragen, das Kind lernt, sich normenkonform zu verhalten, das Kind lernt zu reflektieren, was es anderen antut und auch lernt, mit Konflikten klarzukommen, die produktiv sind, die sozial verträglich sind.
Und gibt es denn aber eine Entwicklung, die Sie beobachten, dass solche Fälle zunehmen?
Also es gibt sicherlich, das ist ja auch dokumentiert durch diese Zahlen, mehr Anzeigen, aber ob es jetzt tatsächlich wirklich mehr Kinder gibt, die mit ihren Affekten nicht klarkommen, das würde ich in Frage stellen. Sicherlich haben wir in den letzten Jahren eine Entwicklung gehabt, wenn eben Corona-bedingt Kinder zu Hause geblieben sind, dann haben sie bestimmte Phasen von sozialem Lernen nicht hinreichend absolviert. Und insofern ist es nicht verwunderlich, wenn die Zahlen etwas angestiegen sind.
Das sagt der Berliner Kriminologe Claudius Oder. Wir haben darüber gesprochen, ob es sinnvoll ist, die Grenze der Strafmündigkeit für Jugendliche von 14 Jahren auf 12 Jahren abzusenken, so wie es die AfD mit einem Gesetzentwurf im Bundestag fordert. Über Thomas Mann sind so viele Bücher, Studien, Filme entstanden wie kaum über einen anderen Schriftsteller des letzten Jahrhunderts. Da mag man es kaum glauben. Jetzt zum 150. Geburtstag des literarischen Magiers gibt es noch Neues zu entdecken. Der Literaturwissenschaftler Tilman Lahme hat sich Einblicke in bisher unveröffentlichte Quellen verschafft.
Wie er sein Leben lang mit seiner Liebe ringt, eigentlich die Liebe zu Männern, die in ihm halt stark ist, aber die er niederringt und gleichzeitig aber um sich herum sieht, wie die Zeit sich liberalisiert, wie sein eigener Sohn Klaus das auslebt, was er nicht leben darf. Und das dann alles wiederum in Literatur transportiert, also gewissermaßen auch so Geheimbotschaften nach außen sendet von seinem Leben und seinem Leid, das ist einfach unglaublich faszinierend und spannend.
Ja, genauso wie die neue Biografie, die Tilman Lames über Thomas Mann geschrieben hat. Sie können mehr davon mehr darüber hören in der Kultur hier bei uns um kurz vor 5.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ein neues Fahrrad kann ziemlich schnell ziemlich viel kosten, aber feilschen lohnt sich. Das sagt der ADAC. Er hat Tester losgeschickt, die inkognito 100 Fahrradhändler in Deutschland besuchten. Sie haben nach Rabatten geschaut und Preisverhandlungen geführt. Und das Fazit: in mehr als fast 90% der Fälle gab es einen Nachlass. Ja, was steckt dahinter? Wirtschaftsreporterin Tabia Schoser hat beim Fahrradhandel nachgefragt.
Im Fahrradgeschäft Pedalum Mobile hängen auf den ersten Blick keine großen Rabattschilder im Schaufenster. Aber?
Nein, Sie sehen eigentlich an allen Rädern, wenn Sie auf die Preisschilder gucken, also nicht an allen Rädern, aber an vielen Rädern, den Originalpreis und den aktuell reduzierten Preis.
Sagt Inhaber Stefan Lorenz. Bei etwa 40% der Räder in seinem Geschäft hat er den Preis von vornherein runtergesetzt. Den Laden in Berlin-Mitte betreibt er seit fast 20 Jahren. Und er beobachtet, Kunden verhandeln gerne.
Das ist schon passiert regelmäßig, dass Kunden nach einem besseren Preis fragen, häufig auch direkt schon mit einem Preisvorschlag quasi aus dem Internet kommen, die wir letztendlich nicht immer mitgehen können, weil wir Kosten hier vor Ort haben und die auch abdecken müssen. Und wenn wir alle Räder zum Schluss zum Einkaufspreis verkaufen, dann bestehen wir nicht mehr lange.
Kann er mit dem Preis nicht weiter runtergehen, dann gibt es aber manchmal zum Beispiel noch ein Schloss dazu. Auch der ADAC-Test zeigt, viele Fahrradhändler kommen ihren Kunden mit Zubehör oder Service entgegen, um ein Fahrrad zu verkaufen. Im Schnitt konnten die Tester den Fahrradpreis durch Rabatte und Verhandlungen um 13% senken. Für Stefan Lorenz ist das eine realistische Einschätzung.
Durch die Situation der letzten 2-3 Jahre ist ein hoher Preisdruck da im gesamten Handel, der natürlich durchs Internet nochmal extra befeuert wird.
Während der Corona-Zeit erlebte der Fahrradmarkt einen regelrechten Boom. Viele wollten raus ins Grüne, am liebsten mit dem eigenen Rad. Teilweise gab es lange Wartelisten und die Händler bestellten kräftig nach, erinnert sich Pablo Ziller vom Zweirad-Industrieverband.
Und dann brach diese Nachfrage aber aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage und infolge des Kriegs in der Ukraine und so weiter, brach diese Nachfrage eben ein. Und jetzt sitzen Handel und Industrie teilweise immer noch auf Überbeständen. Diese sind aber eben sehr unterschiedlich verteilt und der Handel, der Überbestände hat, der versucht es jetzt über Rabattierung loszuwerden.
Und wenn die einen die Preise senken, dann müssen die anderen oft mitziehen. Bei bestimmten Fahrradtypen gäbe es besonders häufig Rabatte.
Meiner Beobachtung nach betrifft das vor allem Mountainbikes, klassische Cityräder, auch Trekkingräder.
Teilweise sind auch E-Bikes günstiger zu haben. Rennräder und Gravelbikes hingegen werden seltener reduziert. Für Pablo Ziller vom Branchenverband ZIV sollte es aber nicht allein um den Preis gehen.
Der Preis ist ein Kriterium, eine Rabattierung ist ein Kriterium, aber es ist ja auch wichtig, dass man sich mit dem Fahrrad sozusagen gut versteht, damit man es hinterher gut nutzt. Und da stehen einfach auch noch andere Kriterien im Fokus.
Der ADAC kommt nach seinem Test zu dem Schluss, verhandeln lohnt sich fast immer.
Soweit Wirtschaftsreporterin Tabia Schoser.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
Kurzer Blick aufs Wetter. Morgen bekommen wir wieder 20 bis 24 Grad und am Nachmittag wird es dann morgen wieder deutlich mehr Schauer und örtlich auch Gewitter geben.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Krutzmacher.
Staus und Verzögerungen ab 15 Minuten. Westliche A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest 20 Minuten. In Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 30. Auf der südlichen A10 Richtung Frankfurt zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen 20 Minuten. Sowie A113 und A13 in Richtung Dresden von Waltersdorf bis Rago 20 Minuten. Auf der A113 100, dem Berliner Stadtring, stockt es Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz aktuell 20 Minuten plus. Auf der A113 sind es stadtauswärts bis Schönefeld Nord 10 Minuten. Staupunkte in der Innenstadt sind rund um Hallisches Tor und Blücher Platz wegen des Karnevals der Kulturen. Außerdem Rennbahnstraße, die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer Straße, rund um Elsenbrücke und Schlesisches Tor sowie Rudolf-Rühl-Allee. Staus stadtauswärts gibt's unter anderem auf Prenzlauer Promenade, Fürstenwalder Damm, Malchow und Falkenseer Chaussee. Zum Regionalverkehr der Bahn. Die Linie RE1 entfällt von heute Abend 20 Uhr zwischen Brandenburg und Potsdam. Für gut 2 Wochen fahren Busse.
Es wird 16.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Grüne und Linke sind empört über das, was die Bundesregierung unter der Union jetzt Schritt für Schritt in der Asyl- und Migrationspolitik unternimmt oder Schlag auf Schlag, wie der Kanzler das formulieren würde. Der AfD geht es nicht weit genug. Die Nachrichten mit Josephine Grützmacher.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus der schwarz-roten Koalition sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher gab es dazu jeden Monat etwa 1000 Visa. Mario Bartsch, RBB 24.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt. Der CSU-Politiker sagte, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne. Den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter auszusetzen bedeute menschliches Leid und verhindere die Integration. Die linken Abgeordnete Bünger warf Dobrindt vor, die Betroffenen in die Illegalität zu treiben, da er die letzten legalen Wege für Schutzsuchende abschaffe. Der AfD gehen die Pläne hingegen nicht weit genug. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Baumann warf Dobrindt vor, die Wähler zu täuschen, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Der Tarifstreit an der Berliner Charité ist beendet. Damit gibt es jetzt nach wochenlangen Streiks eine Einigung. Die Beschäftigten des Tochterunternehmens CFM sollen ab 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Lorenz Theo, RBB, Landespolitik.
Ihre Bezahlung wird schrittweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. Auf einen entsprechenden Stufenplan haben sich nach RBB-Informationen die Geschäftsführung der CFM und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt. Die rund 3.500 Mitarbeitenden der Charité-Tochter sind für die Charité unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Seit einer Ausgliederung in das Charité-Tochterunternehmen CFM im Jahr 2005 verdienen sie schlechter als Kolleginnen und Kollegen beim Mutterkonzern.
Die Bundesagentur für Arbeit rechnet durch die US-Handelspolitik mit deutlichen Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Laut Behördenchefin Nahles könnten durch die Zölle binnen eines Jahres 90.000 Jobs verloren gehen. Das Problem sei der Mangel an Planbarkeit, sagte Nahles der Süddeutschen Zeitung. Das hindere Unternehmen daran, Investitionen zu tätigen und Menschen einzustellen. US-Präsident Trump hat auf fast alle Importe Zölle in Höhe von 10% verhängt. Auf Autos werden 25% aufgeschlagen, auf Stahl und Aluminium seit kurzem 50%. Russland stellt die jüngsten schweren Drohnenangriffe auf die Ukraine als Vergeltung dar. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, die Attacken seien die Antwort auf, so wörtlich, terroristische Akte des Kiewer Regimes. Auf diese Mitteilung verwies auch Kreml-Sprecher Peskow. Der Ukraine war vor einigen Tagen ein Angriff auf russische Langstreckenbomber gelungen, die tausende Kilometer von der Grenze entfernt stationiert waren. Außerdem wurden Sabotageakte auf Eisenbahn- und Autobahnbrücken verübt. Russland hatte in der vergangenen Nacht die Ukraine mit mehr als 450 Drohnen und Raketen angegriffen.
In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Aus Köln, Jochen Hilgers.
Der 14-Jährige soll zunächst auf seinem TikTok-Profil Videos und einen Beitrag mit Bezügen zum IS veröffentlicht haben. Auch auf anderen Kanälen soll er aktiv gewesen sein, heißt es, inklusive eines Treueschwurs für den IS. Entgegen anderslautender Berichte ist er nicht im Gewahrsam der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Köln widersprach Berichten energisch, wonach der Schüler angeblich einen Anschlag auf einen Kölner Weihnachtsmarkt geplant hatte. Der 14-Jährige hatte sich freiwillig zur Polizei begeben.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend mal heiter, mal wolkig mit einigen Schauern. Es ist sehr windig. Aktuell in Berlin-Steglitz 20, in Spandau Eiskeller 23 Grad, in Ruhland 18 und in Ziesa 23 Grad. Nachts meist trocken bei 15 bis 11 Grad. Morgen wechselhaft und ab dem Mittag mitunter kräftige Schauer bei 20 bis 24 Grad. Auch am Pfingstsonntag wechselhaft, dabei etwas kühler. Die Zeit 16.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Es gab in der vergangenen Nacht bis in den Morgen hinein massive Luftangriffe Russlands auf das Gebiet der Ukraine, auf Kiew, auch auf Städte im Westen des Landes. Florian Kellermann ist ARD-Korrespondent in Kiew und vorhin im Gespräch hat er beschrieben, wie er die Angriffe auf Kiew erlebt hat.
Ich bin auch geweckt worden vom Alarm, der sehr laut ist und der hat dann auch bestanden. Ich meine, die Sirenen hören dann auf, aber der Alarm hat 4 Stunden lang bestanden. Es ging nicht so lange nach Mitternacht los und es kam dann in mehreren Wellen die Angriffe. Das habe ich gehört, die Einschläge, die Explosionen, dann auch immer wieder das Feuer der Flugabwehr. Man hört dann auch diese Shahed-Drohnen, die im Iran entwickelt wurden. Die haben so einen ganz typischen Klang. Das heißt immer wie ein Moped und so ist es auch so ungefähr. Also die waren auch nicht so weit weg. Ja, und das hat sich dann eben 4 Stunden lang gezogen, immer in 9 Wellen.
In Kiew sollen Rettungskräfte ums Leben gekommen sein. Wie ist das passiert?
Da habe ich keine detaillierten Angaben, aber Rettungskräfte kommen sehr, sehr häufig ums Leben oder werden verletzt. Nicht nur in Kiew, auch in anderen Städten. Diesmal sind Rettungskräfte zwar nicht gestorben, aber doch verletzt worden. In Ternopil zum Beispiel 6. Und man geht davon aus, dass Russland schon auch zielgerichtet immer wieder die gleichen Stellen 2-mal angreift, um eben diejenigen zu erwischen, die gerade dabei sind, die Folgen des ersten Angriffs zu beseitigen.
Welches Ausmaß hatten diese Luftangriffe von heute Nacht insgesamt? Also womit hat Russland die Ukraine angegriffen und wo war der Schwerpunkt der Angriffe?
Das waren über 400 Kamikaze-Drohnen und ja rund 50 Raketen- und Marschflugkörper, also ein sogenannter kombinierter Angriff, wo eben verschiedenstes fliegendes Kriegsgerät eingesetzt wird, um eben auch die Flugabwehr zu übersättigen und zu verwirren. Da werden dann auch Drohnen eingesetzt, die eigentlich die gar nicht explodieren können, sondern die nur ja Masken sind, also Pappkameraden sozusagen, aber die eben auch die Flugabwehr mit belasten. Und es ging vor allem gegen die Hauptstadt Kiew, aber dann auch gegen westliche Städte, Lutsk und Ternopil, kleinere Städte, die bisher nicht so angegriffen wurden. Und für die war das dann auch tatsächlich der größte Angriff seit Kriegsbeginn für Kiew und insgesamt nicht. Ja, die Zahl der Verletzten wird im Moment mit rund 50 angegeben, aber es kommen dann auch immer wieder neue Zahlen und es sind mindestens 3 Menschen dabei gestorben in Kiew, diese Rettungskräfte, die Sie angesprochen haben. Es gab auch mal die Zahl 4, aber die hat sich offenbar nichts bestätigt.
Warum ist die russische Armee in der Lage, weiterhin solche Angriffe durchzuführen, trotz des Drohnenangriffs auf russische Luftwaffenstützpunkte? Wie wird das in der Ukraine analysiert?
Da wird es so analysiert, dass Russland diese Fähigkeit tatsächlich weiterhin hat, aber eben eingeschränkt hat. Die relativ optimistischen ukrainischen Angaben waren ja, dass die Ukraine es geschafft habe, 1/3 der strategischen Bomberflotte Russlands auszuschalten. Und selbst wenn das so stimmen würde, was wohl doch ein bisschen zu hoch gegriffen ist, die Angriffe waren erfolgreich, aber wohl nicht so erfolgreich. Aber selbst dann hätte Russland natürlich immer noch Flugzeuge, mit denen es Raketen abschießen kann und Marschflugkörper. Allerdings sagen die Ukrainer auch, wir haben diesmal sehr, sehr viel abschießen können. Also die Flugabwehr war sehr erfolgreich und das könnte eben schon auch damit zusammenhängen, dass es nicht mehr so viele Flugzeuge sind in Russland, die gleichzeitig Raketen und Marschflugkörper abschießen können. Denn die Gleichzeitigkeit ist natürlich das, was ein weiteres großes Problem für die Flugabwehr darstellt.
Das sagt ARD-Korrespondent Florian Kellermann. In Kiew ist er und es gab aus Moskau jetzt vom Verteidigungsministerium die Mitteilung, dass die Angriffe von letzter Nacht die Vergeltung gewesen wären für den Angriff, Drohnenangriff der Ukraine auf russische Militärflughäfen. Ab heute Abend baut die Bahn auf der Linie des RE1. Bis zum 23. Juni fällt die Verbindung zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam vollständig aus. Die wird viel genutzt. Es wird aber noch mehr gebaut. Bis zum 4. Juli halten Fernzüge nicht am Berliner Bahnhof Zoo und am Ostbahnhof. Und auch beim Regionalverkehr gibt es dann dort Einschränkungen. Aber das ist alles eine Kleinigkeit verglichen mit der bevorstehenden Sperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Ab August gibt es dort monatelang keinen Zugverkehr. Das hat für Pendler im Havelland extreme Auswirkungen. Die steigen möglicherweise aufs Auto um. Was aber machen Schülerinnen und Schüler, die nicht Auto fahren können? Unsere Reporterin Heike Schüler hat nachgefragt, wie sie denn zur Schule kommen sollen.
Die 16-jährige Therese Dasse wohnt in Dalgo-Döberitz und geht in Brieselang in die Hans-Klarkow-Gesamtschule. Das ist schon heute ein langer Schulweg.
Ich muss immer um 6 Uhr aufstehen. Dann kommt ein Bus um 7.10 Uhr und um 7.38 Uhr kommt dann meine Bahn aus Finkenkrug. Und dann fahre ich 5 Minuten nach Brieselang.
Sie schafft es in 40 Minuten, aber nur, weil der Regionalzug noch fährt. Nach den Sommerferien wird Therese wohl jeweils mehr als eine Stunde zur Schule brauchen.
Das wird dann sehr, sehr schwer, weil die Bahn fahren ja dann nicht und meine Eltern können mich ja nicht immer hinbringen.
Sie ist eine von 100 Mitschülern, die täglich mit dem Regio kommen. In der Brieselanger Gesamtschule ist das gut jeder Vierte, rechnet Schulleiter Kainhäuse vor. Und wie wird's im neuen Schuljahr? Keine Ahnung, sagt er.
Ärgerlich ist schon, weil ich den Eltern keine Auskunft geben kann. Es gibt Anfragen hier auch von den zukünftigen Siebenklässlern, die gerne wissen möchten, wie das Kind zur Schule kommt.
Brieselangs Bürgermeisterin Katrin Neumann befasst sich seit 1,5 Jahren damit.
Der Stand ist, dass die Schülerinnen und Schüler dann einen weiteren Umweg machen müssen über Wustermark.
Das ist jedenfalls der Plan von Bahn- und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Bürgermeisterin Neumann meint, das geht so nicht. Sie fordert gemeinsam mit anderen Bürgermeistern, dass die Bahn für die Schüler extra Busse einsetzen muss.
Also beim Schülerverkehr fühle ich mich noch gar nicht ernst genommen. Das ist wirklich ein Thema, was seit Anfang an auf der Tagesordnung stand. Und das ist dann immer so ein bisschen, na, wir gucken mal, wie es denn nach den Ferien so klappt.
Im Havelland sind insgesamt mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler von der Bahnsperrung direkt betroffen. Der VBB schreibt auf RBB-Anfrage, für den Schülerverkehr sei der Landkreis zuständig. Grundsätzlich schon, sagt auch Landrat Roger Lewandowski. Aber doch nicht, wenn die Bahn ihren Schienenweg wegen Bauarbeiten stilllegt.
Jetzt mal 2000 Schüler unterzubringen, wo man Busse zusätzlich beschaffen müsste, Fahrer beschaffen müsste. Und zwar nur für diesen Zeitraum, das ist was vermessen ist.
Und deshalb fordern er und die betroffenen Gemeinden immer weiter beim VBB, das Problem Schülerverkehr endlich zu klären.
Soweit der Bericht unserer Regionalreporterin Heike Schüler. Es fehlen Staatsanwälte und Richter in allen Bundesländern. Die Digitalisierung läuft schleppend. Das sind zwei Probleme, über die bei der Konferenz der Justizministerinnen und Minister von Bund und Ländern im sächsischen Bad Schandau gesprochen wurde. Die Konferenz ist jetzt vorbei. MDR-Reporterin Beate Dietze fasst die Ergebnisse zusammen.
Die Justizministerin und Minister der Länder haben sich für eine Neuauflage des Pakts für den Rechtsstaat ausgesprochen. Die Justiz müsse gemeinsam mit dem Bund zukunftsfest aufgestellt werden, betonte die sächsische Justizministerin Konstanze Geiert von der CDU. Der Freistaat hat seit Anfang des Jahres den Vorsitz der Justizministerkonferenz inne. Die Ressortchefinnen und Chefs fordern vom Bund 2000 zusätzliche Stellen. Es gehe um die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Justiz und damit auch um die Akzeptanz Akzeptanz in der Bevölkerung. Derzeit fehlen in allen Bundesländern Staatsanwälte und Richter. Lange Verfahren seien die Folge. Auch die Digitalisierung laufe nur schleppend. Sie habe bei dem Justizgipfel viele Hausaufgaben gesammelt, so Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD. Die Konferenz fasste zahlreiche Beschlüsse, um häuslicher Gewalt besser begegnen zu können, soll für gewalttätige Partner das Modell der elektronischen Fußfessel eingeführt werden. Zudem wurde die Streitwertgrenze für Amtsgerichte auf 10.000 Euro festgelegt. In einer gemeinsamen Erklärung stellte sich die Justizministerkonferenz hinter die Berliner Verwaltungsrichter, die nach der Entscheidung über Zurückweisungen an der Grenze diffamiert und bedroht werden. Solche Angriffe verunsicherten die Betroffenen zutiefst und seien ein Alarmsignal, so Hubig.
Soweit MDR-Reporterin Beate Dietze.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das Werk Thomas Manns gehört zu den großen Schätzen deutscher Literatur. Heute ist der 150. Geburtstag des Nobelpreisträgers und politischen Mahners. Und wer gedacht hat, zu Thomas Mann sei inzwischen alles gesagt, den hat Literaturwissenschaftler Tilman Lahme eines Besseren belehrt. Er hat gerade die Biografie Thomas Mann, ein Leben, vorgelegt. Kulturreporterin Corinne Orlowski stellt das Buch vor und lässt zunächst Thomas Mann selbst zu Wort kommen.
Meine Damen und Herren, immer bleibt es gewagt, auf die besondere historische Ergiebigkeit der eigenen Lebensspanne sich etwas zugute zu tun. Denn immer kann es noch bunter kommen. Immer kommt es noch bunter.
Als ob es Thomas Mann in der Rede zu seinem 75. Geburtstag vorausgesehen hat. Jetzt, zu seinem 150. kommt es noch bunter. Denn obwohl man eine ganze Bibliothek mit Büchern von und zu ihm füllen könnte, jetzt gibt es wieder neue Erkenntnisse zum Leben des literarischen Magiers.
Uns begegnet alle paar Jahre wieder ein neuer Thomas Mann. Der Thomas Mann zu Lebzeiten war ja schon sehr berühmt. Und dann wurde es schon so ein bisschen stiller und man hat ihn gewissermaßen in die Klassiker-Ecke geschoben und gedacht, naja, das ist doch jetzt alles alt und verstaubt. Und dann kamen die Tagebücher heraus und plötzlich zeigte sich, na, ganz so souverän und die lebendige Bügelfalte, als die man ihn irgendwie gehalten hat, war er doch nicht.
Der Literaturwissenschaftler Tilman Lahme ist nun noch tiefer eingetaucht. In seiner Biografie Thomas Mann, ein Leben, erzählt er vom ganzen Mann, wie es heißt, seinem wirklichen Leben. Manns Seelenleid ist erstmals ganz offensichtlich.
Die große Überraschung ist ja nicht, Thomas Mann war schwul. Dann denken alle so, ja, wissen wir doch, haben doch den Tod in Venedig gelesen und so weiter. Wenn wir da heute die Tagebücher ungekürzt lesen und die Briefe neu betrachten, die wir alle noch nicht kannten, dann sehen wir halt, es ist doch eine andere Geschichte.
Denn so die überraschende Erkenntnis, Familie und Biografen haben jede Menge Notate unterschlagen. Im Druck sind sie durch drei ominöse Punkte in eckigen Klammern gesetzt. Wie ein Detektiv hat Lahme im Archiv nun danach geforscht.
Also was passiert denn in diesen drei Punkten, wenn er danach immer diese starken sedierenden Mittel nehmen muss?
Das kann man jetzt in Lahmes schwungvoll erzählter Biografie nachlesen. Sex, der nicht gelingt, feuchte Träume, Hämorrhoidenknoten. Geht uns das heute etwas an? In gewisser Weise schon, denn Manns Erzählungen handeln auch immer von ihm. Die zugegeben etwas voyeuristischen Einsichten in seinen inneren Konflikt mit seiner Homosexualität erlauben durchaus, seine Werke in einem neuen Licht zu betrachten.
Man muss ihn ja nicht gewissermaßen nur aus dieser Perspektive lesen, und ich tue das in meinem Buch ja auch nicht. Aber wenn man sie sich wirklich stellt, dann sieht man eben, es ist in jedem seiner Werke vorhanden.
Nun bringt Lahme nicht nur neue Facetten in die Vita dieses Jahrhundertautors, er rückt auch die Bedeutung von Manns Schulfreund Otto Grauthoff zurecht. Der sei viel prägender gewesen als bisher angenommen. Der hadert in Brandenburg an der Havel auch mit seiner Homosexualität und begibt sich in ärztliche Behandlung.
Dann schreibt er seinem Freund Thomas Mann davon und Thomas Mann ist total interessiert und will alles wissen. Welches Rezept haben sie dir gegeben? Schick mal bitte her und erzähl genau, wie das war und so weiter. Und genau diese Briefe, die werden dann nachher versteckt erstmal für Jahrzehnte. Und als sie dann endlich da sind, bis heute nicht gedruckt.
Das holt Tilman Lahme endlich nach. So zeigt sich ein eindrückliches Bild eines Mannes, der sich nicht erlaubte zu lieben. Ein ungemein wichtiger Beitrag in der jahrzehntelangen Mannforschung.
sagt unsere Kulturreporterin Corinne Orlowski über die neue Biografie Thomas Mann, ein Leben, vorgelegt von Tilman Lahme. Und diese Biografie wirft ein neues Licht auf Thomas Mann, dessen 150. Geburtstag heute ist.
Morgen im RBB 24 Inforadio. Sie bringen Stabilität in Krisenregionen, vermitteln zwischen Fronten und schaffen Perspektiven für den Frieden. Ob als Soldatin, Polizist oder zivile Expertin, deutsche Peacekeeper sind weltweit im Einsatz. Was treibt sie an? Und wie sieht ihr Alltag in internationalen Missionen wirklich aus? Fragen an Cornelia Taylor, stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Morgen um 12.33 Uhr hier bei uns im RBB 24 Inforadio.
Mattei fragt. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Krutzmacher.
Vorsicht auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Kreuz Oranienburg und Oberkrämer liegen Fahrzeugteile auf der linken Spur. Staus und Verzögerungen ab 15 Minuten westliche A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lies 20 Minuten. In Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 30. A113 Richtung Dresden am Kreuz Schönefeld 20 Minuten sowie A24 Richtung Hamburg zwischen Dreieck Havelland und Fehr-Berlin 20 Minuten. In Berlin entspannt sich die Lage allmählich. Auf der A100 stockt es aber Richtung Wedding. Ab Innsbrucker Platz aktuell 20 Minuten plus. Staupunkte in der Innenstadt sind rund um Hallisches Tor und Blücher Platz wegen des Karnevals der Kulturen. Außerdem die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer Straße rund um Elsenbrücke und Schlesisches Tor.
Es ist 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Welche legalen Wege gibt es noch für Migranten, um nach Deutschland zu kommen und sich hier einzuleben, fragen Linke und Grüne die Union, die in der Bundesregierung jetzt ernst macht mit der verschärften Migrationspolitik, weil sie für Deutschland für überfordert hält. Zur Debatte heute die Nachrichten mit Josefine Krutzmacher.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Es zeige eben, was politisch möglich war, meint die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verteidigt den Plan im Bundestag. Der Schritt wirke auch indirekt, weil damit ein Anreiz wegfalle, nach Deutschland zu kommen.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Annette Kufner, RBB 24 Landespolitik.
Künftig soll es einen Grenzwert von 3,5% geben. Greifen soll die Regelung ab 1. Januar 2026.